Hallo und herzlich willkommen bei Foranaport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foranaport. Mein heutiger Gast ist die Hundetrainerin Lara Köster. Sie ist Rater- und Terrierzüchterin mit dem Zwinger vom Weitglück, Richterin und bildet seit einigen Jahren Jagdhunde verschiedenster Rassen aus. Aufgrund ihrer Arbeit in der Hundeausbildung, die dazu führt, dass sie vor ein paar Wochen eine kleine Münsterländerhündin auf Verbandsstüberprüfung geführt hat, wollen wir uns über diese Prüfung heute unterhalten. Hallo Lara, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Eva, mal wieder für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Da wir deine Hunde schon kennen, fangen wir gleich mit dem Prüfungsthema an.
Okay.
Verbandsstüberprüfung. Was ist die Verbandsstüberprüfung und was hat die für ein Ziel?
Also die Verbandsstüberprüfung ist, was einige halt nicht wissen, wirklich eine Verbandsprüfung des JGHVs. Ich persönlich finde sie sehr angemessen, um einen Hund für die Drückjagden vorzubereiten. Wir haben halt die Grundvoraussetzung, dass der Gehorsam geprüft wird, das Verhalten am Wild geprüft wird, als auch die Stöberarbeit des Hundes. Es ist eine relativ, in meinen Augen, nicht so anspruchsvolle Prüfung, aber berechtigt halt den Hund nachher auch den Einsatz auf der Drückjagd mit durchzuführen und dementsprechend für die Hunde, die natürlich mit Papieren geprüft werden, immer eine feine Sache.
Okay. Wo kann ich die Prüfung machen? Also wer bietet die an?
Die Prüfung kann bei verschiedenen Jagdgebrauchshundevereinen abgenommen werden. Es muss jetzt nicht zwangsläufig der eigene Zuchtverein sein. Da können sich die Hundeführer natürlich auch an andere Vereine wenden. Aber das ist jedem natürlich dann selber überlassen.
Was sind denn die Voraussetzungen, um an der Verbandsstüberprüfung teilnehmen zu dürfen?
Die Hunde müssen mindestens 15 Monate alt sein und selbstverständlich Papiere haben. Grundvoraussetzung ist auch, dass die eine Schussfestigkeitsnachweis im Vorwege schon gemacht haben, aber viele Hunde haben das ja durch ihre VJP.
Gibt es noch andere Gründe, warum Leute ihre Hunde auf Verbandsstüberprüfungen vorstellen, außer dass sie die auf Drückjagd eben führen wollen? Also was ist, wenn ich schon VGP geführt habe oder Brauchbarkeit? Brauche ich das dann trotzdem noch oder kann ich es noch machen?
Also selbstverständlich kann die Prüfung trotzdem gemacht werden, weil es eine separate Verbandsprüfung ist. Wenn der Hund diese hat, wird er auch ins deutsche Gebrauchsstammbuch mit aufgenommen. Also er erhält dieses grüne Kärtchen. Allerdings ist das natürlich einfach auch eine schöne Prüfung für die Zuchtgeschichten, um einfach noch ein Prüfungsergebnis und eine Bescheinigung über eine Prüfung mehr zu haben, wenn die Hunde in die Zucht übergehen.
Okay. Und wem würdest du so empfehlen, an der Prüfung teilzunehmen? Also wenn ich jetzt keine großen Ansprüche habe und nicht unbedingt züchten möchte, wenn ich schon eine Brauchbarkeit stöbern habe oder so, macht es dann für mich Sinn, da noch teilzunehmen? Oder decke ich das im Prinzip schon mit einer Brauchbarkeit stöbern auch ab?
Also grundsätzlich deckt die Brauchbarkeit stöbern ja ab, dass der Hund bereits geprüft darin ist, dass er mit zur Drückjagd darf und im Stöberbereich geprüft ist. Allerdings ist die Verbandsstüberprüfung halt einfach nochmal eine Stufe drauf. Es wird halt wirklich eine Punktevergabe gesetzt, wie der Hund gestöbert hat, wie er sich im Gehorsam gezeigt hat. Es wird halt nicht mit bestanden oder nicht bestanden bewertet, sondern wirklich mit Punkten, was das natürlich einfach nochmal für das Zeugnis des Hundes einfach nochmal ein bisschen separiert und nochmal ein bisschen gezielter eine Auslese in den Bewertungen der Hunde schafft.
Hören wir mal, was die Prüfungsordnung zum Ablauf der Prüfungen zu den einzelnen Fächern sagt. Und zwar sagt sie, der Gehorsam zeigt sich darin, dass der Hund dem Befehl zum Anleihen bei der Arbeit willig folgt, auf Ruf oder Pfiff herankommt, sich während der Arbeit anderer Hunde ruhig verhält, nicht fortwährend an der Leine zerrt, winselt, jault oder andere Hunde attackieren will durch sein Verhalten, die Prüfung oder die Jagd nicht stört. Verhalten auf dem Stand. Beim Verhalten auf dem Stand werden die Führer mit ihren Hunden angeleint als Schützen an einer Deckung angestellt. Andere Personen gehen mit dem üblichen Treiberlärm durch die Deckung. Hierbei muss in der Deckung mehrfach geschossen werden. Jeder Führer muss, während Treiber durchgehen, zweimal schießen. Die Anordnung dazu hat ein Richter zu geben. Der Hund soll sich bei dieser Prüfung ruhig verhalten. Er soll nicht winseln, darf nicht laut geben oder an der Leine zerren.
Richtig, wenn ich kurz unterbrechen darf, Eva. Also wichtig jetzt wirklich, dass über den gesamten Prüfungsverlauf die Hunde im Gehorsam stehen, was immer viele vergessen, dass die Hunde dann einfach sich jetzt einmal für diese 5 Minuten zusammenreißen müssen. Aber grundsätzlich wäre es schön, dass die Hunde so ausgebildet sind, dass sie sich definitiv im gesamten Prüfungsablauf vernünftig verhalten und grundsätzlich mit Gehorsam zeigen.
Dann geht weiter mit der Leinenführigkeit. Der an der durchhängenden Umhängeleine geführte Hund soll ohne zu stören zunächst 50 Meter seinen Führer auf dem Weg begleiten, wobei dieser mehrmals die Richtung ändern muss. Danach soll er den durch Stangenholz oder Kulturen gehenden Führer so begleiten, dass er sich mit der Leine nicht verfängt und den Führer nicht am Vorwärtskommen hindert. Der Führer muss bei dieser Prüfung mehrfach dicht an einzelnen Stangen oder Bäumen rechts und links vorbeigehen und mindestens einmal stehen bleiben. Jedes Verfangen des Hundes mit der Leine, wie auch jedes Ziehen an der Leine, mindert das Prädikat für diese Leistung. Die Beobachtungen, welche die Richter im Verlauf der Prüfung bei allen Fächern hinsichtlich des Benehmens eines Hundes an der Leine machen, sind bei der Beurteilung dieses Fachs mit zu bewerten.
Genau, richtig. Wichtig ist einfach, dass die Hundeführer sich eine passende Pirschleine anschaffen. Also ich habe das immer mal wieder erlebt, dass die Pirschleinen viel zu kurz sind, viel zu lang sind, der Hund tritt fast drauf. Oder der Hund ist viel zu klein und der Hundeführer sehr groß und das Verhältnis der Leine passt manchmal nicht. Also die Leine sollte schon wie ein U leicht durchhängen, sodass der Hund dann wirklich bewusst an der lockeren Leine neben dem Hundeführer geht, ohne dass der Hundeführer die Hand in die Leine nimmt und da indirekt auch gegenzieht oder festhält. Also es soll eine wirklich korrekte Leinenführigkeit sein. Es macht Sinn, dass die Hundeführer das auch wirklich im Stangenwald üben. Viele üben das immer auf dem Weg ganz bewusst. Da sind die Hunde häufig in dieser Dressurmascha eingearbeitet, aber übt das bitte wirklich querfeldein, auch mal durch den Stangenwald. Deswegen wollen wir es ja auch in der Prüfung im Stangenwald sehen.
Also wie ist die optimale Länge der Leine? Also es soll nicht auf dem Boden hängen und es darf auch nicht zu knapp sein, sodass der Hund fast mit abhebt.
Genau, also ich habe halt manchmal einen kleinen Dackel und dazu halt einen großen Mann. Und manchmal sind die Pirschlein dann einfach fast schon zu kurz. Und genauso hat man vielleicht mal eine kleine Frau mit einem großen Deutsch-Kurzhaarrüden und dann hängt die Leine fast bis auf den Fußboden. Also man kann sich die auch wunderbar mittlerweile individuell zuschneidern lassen oder einstellen und da vielleicht einfach mal ein bisschen drauf achten, dass das auch ein vernünftiges Bild dann hergibt im Training oder dann auch in der Prüfung. Wir hantieren da ja auch einfach noch mit Waffen. Und das darf man auch einfach nicht vergessen, wenn das dann immer so ein Getüdel einfach ist. Und was vielleicht auch wichtig ist, denkt immer nochmal dran, dass gerade auch wer diese Moxhorn-Leine, diese Retriever-Leine als Pirschleine verwendet, dass da immer noch dieser Stopper drinne ist, aus tierschutzrechtlichen Gründen, dass diese Leinen sich nicht komplett zuziehen, weil rein theoretisch können wir diese Hundeführer mit ihren Hunden auch aus der Prüfung ausschließen, weil keine Würgerleinen oder Halsbänder mehr erlaubt sind.
Sehr guter Hinweis. Das wäre extrem ärgerlich, wenn es nur an sowas scheitert.
Richtig.
Beim Stöbern. Das Stöbern muss während einer Jagd in deckungsreichen Einständen geprüft werden. Für jeden Hund müssen ca. 3 Hektar Fläche zur Verfügung stehen. Ist es tatsächlich immer so, dass es während einer allgemeinen Bewegungsjagd stattfindet oder wird da manchmal auch eher eine Jagd für die Prüfung simuliert?
Also ich habe es in den meisten Fällen immer während einer Drückjagd erlebt. Ich finde es tatsächlich auch sehr produktiv. Wir schaffen eh Unruhe. Also warum sollen wir in dem Zuge nicht gleich noch Beute machen können und das realistisch für den Hund darstellen? Ich habe es aber auch schon einmal so erlebt, dass wir von der Forst super Gelände zur Verfügung gestellt bekommen haben, um wirklich einfach nur jeden einzelnen Hund wirklich im immer wieder neuen Gelände einzeln durchprüfen zu können.
Also, und dann gibt es die Möglichkeit, einmal den Hund vom Stand zu schnallen oder eben mit durchgehen. Der Führer eines vom Stand geschnallten Hundes darf seinen Stand nicht verlassen. Wird der Hund beim Stöbern im Bestand vom Führer begleitet, müssen mindestens 3 Richter das Gespann im Stöbergelände begleiten. Der Hund muss auch ohne Sichtkontakt zum Führer stöbern. Hunde, die zu weit mit wenig Kontakt zum Hundeführer oder kurz und unselbstständig suchen, können die Prüfung nicht bestehen. Wild, das durch Prüfungsbeteiligte herausgetretene oder anschließend sichtig vom Hund gearbeitet wird, bleibt für die Beurteilung der Stöberarbeit unberücksichtigt. Lautfeststellungen dabei werden gewertet. Jeder Hund ist einzeln mindestens ca. 15 Minuten lang zu prüfen. Jeder Hund muss einen neuen Geländeabschnitt erhalten. Der Hund soll auf Kommando gründlich, weit ausholend die Fläche absuchen. Findet der Hund kein Wild, so ist ihm eine neue Fläche zuzuweisen. Das Bestehen der Prüfung ist nur bei genügend weitem Stöbern und bei Wildberührung möglich. Kann ein Hund wegen Wildmangel nicht bestehen, so gilt er als nicht durchgeprüft.
Okay. Genau, richtig. Also Punkt 1 ist einfach, dass das Gelände für jeden Hund zur Verfügung stehen muss. Es macht natürlich Sinn, dass aber das wissen die Veranstalter, auch Wild da sein muss, um die Hunde an diese Wildberührung zu bringen. Ob das jetzt Schwarzwild, Rehwild oder Rotwild oder was auch immer ist, das spielt da gar keine Rolle. Aber wir wollen an den Hunden wirklich sehen, dass sie in Finderwellen zeigen, dass sie Nase einsetzen, dass sie produktiv eine Stöberarbeit zeigen und sich natürlich nicht nur am Hundeführer klebend aufhalten oder nicht nur 20 Kilometer weit schon im Nachbarrevier unterwegs sind.
Okay, genau, dazu steht, der Hund muss jedes gefundene Wild ausreichend weit und laut verfolgen und soll anschließend widerwillig zu seinem Führer zurückkommen. Der Laut ist festzustellen, Spurlaut bei Fuchs oder Hase, Fährtenlaut am Schalenwild, Sichtlaut oder Laut, wenn die Art des Lautes nicht festgestellt werden kann. Nur der höherwertige festgestellte Laut ist im Prüfungszeugnis zu vermerken. Stumme und weitlaut jagende Hunde können die Prüfung nicht bestehen. Verfolgt der Hund das Wild weit in andere Revierteile, so muss er, um die Prüfung bestehen zu können, in angemessener Zeit zurück beim Führer sein. Gelegentliche Kontaktaufnahme des Hundes mit dem Führer während der Stöberarbeit gilt nicht als Fehler. Kommt der Hund bereits nach kurzer Zeit ohne bewertbare Stöberarbeit an Wild, so ist seine Stöberleistung erneut zu prüfen. Weites Überjagen ist unerwünscht oder als Fehler zu werten. Hunde, die anhaltend überjagen, beziehungsweise das zugewiesene Stöbergelände verlassen und nicht spätestens nach ca. einer Stunde die vom Führer begleiteten nach ca. einer halben Stunde selbstständig zum Führer zurückkehren, haben die Prüfung nicht bestanden. Es sei denn, besondere Umstände, zum Beispiel krankes Wild, verursachen dieses Verhalten.
Okay. Genau, richtig. Also das ist das, was wir eben schon kurz besprochen haben. Wir wollen Punkt 1 keine Fernaufklärer haben, wie man sie so klassisch betitelt, oder wir wollen halt auch keine Hunde, die nur am Hundeführer kleben. Wir wollen ja schon zielführend mit den Hunden jagen können. Das heißt, sie sollen das Wild auf die Läufe bringen und sollen dementsprechend auch ein bisschen Druck aufs Wild ausüben.
Und ich entscheide als Führer, wenn ich mich zur Prüfung melde, eben ist mein Hund auch auf Jagd ein Standschnaller oder bin ich Durchgeher? Und so sollte ich den dann auch prüfen lassen auf Verbandsstöberprüfung oder?
Richtig. Schon beim Anmeldeformular wird angekreuzt, wie man seinen Hund prüfen lassen möchte, ob vom Stand oder als Durchgeher. Und dementsprechend wird es am Prüfungstag dann dementsprechend auch durchgeführt.
Okay.
Vom Durchschnitt her lassen die meisten sich als Durchgeher prüfen.
Okay. Hast du in etwa ein Gefühl dafür, wie viele Hunde da gemeldet werden und bestehen oder nicht bestehen und aus welchen Gründen sie nicht bestehen, wenn sie durchfallen? Also gibt es da so typische?
Also tatsächlich ist das eine Prüfung, wo wirklich die Quote relativ hoch ist zum Bestehen. Also im Verhältnis jetzt zu anderen Prüfungen, wie zum Beispiel Bringtreue, wo es ja wirklich auch mal sein kann, dass einfach 50% durchfallen. Oder so einer Verbandsschweißprüfung, weil es einfach deutlich anspruchsvoller an der Ausbildung der Hunde liegt. Aber wenn die bei der Stöberarbeit welche durchfallen, liegt es wirklich daran, dass sie die Zeit nicht eingehalten haben, wann sie zurückgekehrt sind, dass das wirklich Fernaufklärer waren oder dass es an mangelnder Gehorsam wirklich war.
Okay. Ja, zusätzlich steht hier noch, Hunde, die nachweislich geringes Wild nur verbellen, ohne uns selbstständig in Bewegung zu bringen, können im Fach Stöber nur mit genügend bewertet werden. Hunde, die nachweislich vor Wild ausweichen, können die Prüfung nicht bestehen. Okay, da muss man ja auch erstmal an Frischlinge oder so kommen, dass das überhaupt relevant wird, der Absatz.
Genau, aber wenn wir, sage ich mal, gut, dass ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand seinen Hund zur Prüfung meldet, wenn er schon weiß, der Hund hat Angst vorm Wild quasi, dann ist das halt auch wirklich kein nutzbarer Jagdhund. Aber grundsätzlich bestehen die meisten Hunde diese Verbandsstöberprüfung, weil die Hundeführer wissen, ich melde meinen Hund zur Prüfung an, der will jagen, der will Wild finden. Und dementsprechend habe ich auf den Prüfungen solche Konflikte tatsächlich auch noch nicht erlebt.
Okay. Dann als letztes kommt noch das Verhalten am Stück. Das Verhalten am Stück soll an einem frisch erlegten Stück Schalenwild während der Stöberarbeit überprüft werden. Ist das nicht möglich, so soll der Hund aus der Stöberarbeit heraus an einem ausgelegten, möglichst nicht aufgebrochenen Stück Schalenwild überprüft werden. Dabei darf der Führer seinen Hund beim Finden unterstützen, darf sich aber nicht weniger als 30 Meter dem Stück nähern. Spätestens, wenn der Hund gefunden hat, muss der Führer sich verbergen. Die Richter haben sich vorher ebenfalls in angemessener Entfernung außer Windes so zu verbergen, dass sie den Hund am Stück beobachten können. Der Hund muss das Stück innerhalb von 5 Minuten nach dem Schnallen finden. Er darf es bewinden, belecken, verweisen, verbellen oder eventuell weitersuchen. Anschneider können die Prüfung nicht bestehen. Ist es in der Regel so, dass das dann ein erlegtes, am erlegten Stück Schalenwild aus dem Jagdbetrieb an dem Tag geprüft wird?
Ja, aber es bietet sich deswegen häufig während der Drückjagden oder so an. Dadurch wird die Prüfung während einer Drückjagd auch gerne durchgeführt, weil da in der Regel immer irgendwie irgendein Stück erlegt worden ist. Dies wird dann ganz gezielt für den Hund einmal ausgelegt. Und wir wollen halt keine Hunde, die da eine halbe Keule schon rausfressen. Ja, wir wollen das Wildfleisch verwerten. Und da können wir keine Hunde haben, die da halt wirklich alles kaputt machen, wenn ich das einfach mal so direkt sagen darf. Wenn das natürlich nicht während einer Drückjagd stattfindet, muss dafür gesorgt werden, dass irgendwie ein frisches Stück Schalenwild zur Verfügung steht.
Okay, wie war das bei deiner bei der letzten Verbandsstöberprüfung, die du geführt hast? War das ein erlegtes Stück von dem Jagdtag oder war das ein ausgelegtes?
Nee, tatsächlich ist vor Ort eine Menge Rehwild erlegt worden. Und die haben sich dann einfach ein Stück beiseite genommen, wo wir die Hunde dann nochmal separat dran geprüft haben. Und den Tag haben auch alle Hunde bestanden. Und genau. Also es war schon ein warmes Stück Rehwild.
Okay. Ist das grundsätzlich schwieriger für die Hunde, wenn es das warme Stück Rehwild ist, als wenn es jetzt irgendein aufgetautes, ausgelegtes Stück ist? Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied?
Also ja, doch, natürlich. Die Hunde sind natürlich total in ihren Trieben da noch gefixt von der Jagd. Und wenn das Wild natürlich noch warm ist, ist der Reiz für den Hund natürlich deutlich höher. Aber das ist ja auch genau die Realität auf den wirklichen Jagden und das wollen wir prüfen. Weil uns bringt kein Hund etwas, wenn der sich dann während einer Drückjagd ja erstmal eine Stunde ans Stück Rehwild setzt und die halbe Jagd verpasst und sich da erstmal die Plauze vollhaut.
Kommt auch bei demjenigen, der den Stand in der Nähe hat, gar nicht so gut an.
Gar nicht gut.
Wann beginne ich denn meinen Hund vorzubereiten, wenn ich vorhabe, vielleicht Verbandsstöberprüfung zu führen? Was würdest du sagen? Was ist nötig, um da mich gut vorzubereiten?
Also grundsätzlich sind das schon durch das Alter gegeben, dass die Grundvoraussetzungen sind, dass der Hund 15 Monate alt ist, haben die meisten erstmal ihre VJP gemacht. Und dann finde ich es immer ganz passlich, wenn dann zum Herbst zu den Drückjagden ja diese Prüfungen durchgeführt werden, dass man dann seinen Hund dort einfach durchprüfen lässt. Die Vorbereitung letzten Endes meiner Meinung nach ist nicht so anspruchsvoll. Die Gehorsamsfächer oder diese gesamten Abrichtefächer, was jetzt in der Verbandsstöberprüfung stattfindet, üben wir ja teilweise für die HZP oder für die Brauchbarkeiten genau so. Also diesen Stand sollten die Hunde sowieso haben. Und eine Stöberarbeit meinem Hund beizubringen, steckt ja irgendwo auch genetisch schon in ihm.
Gibt es da Rassen, die tendenziell häufiger gemeldet werden für die Prüfung oder welche, die man da ganz selten sieht? Also welche Rassen kommen da hauptsächlich vielleicht zur Verbandsstöberprüfung?
Also eigentlich grundsätzlich würde ich das Rassespektrum da sehr breit betiteln, weil natürlich viele Rassen, ob es jetzt vom Vorstehhund, vom Drahthaar, Kurzhaar bis hin zu den Stöberhunden, English Springer Spaniel, Cocker Spaniel, viele Bracken fahren hin und lassen sich durchprüfen. Ich persönlich bin mit Yachtterrier dahin gefahren. Also das Rassespektrum, was diese Prüfung angeht, ist super breit, weil letzten Endes jeder Hund mit Papieren da geprüft werden kann. Da würde ich mich gar nicht so festlegen. Natürlich siehst du diese Rassen, die es grundsätzlich weniger gibt, wie genau vielleicht ein English Springer Spaniel oder irgendwelche ausländischen Bracken, hier in unserem Breitengarten ein bisschen weniger als ein Deutsch-Drahthaar.
Aber so die typische Vorsteherprüfung ist es also auch nicht, ne? Also es
Nee, weiß Gott nicht. Also, es sind super viele Stöberhunde, die halt da dran teilnehmen. Ich bin manchmal so ein bisschen erstaunt, wie wenig Terrier-Leute das machen. Weil, naja, gut, das sind dann vielleicht so die klassischen Meutegänger, die dann sagen, ach, ich will hier meinen Hund gar nicht groß durchprüfen lassen, bin froh, wenn er seine Brauchbarkeit hat. Und fertig ist das. Also, gerade die Terrier-Leute, die mit Meutehunden dann jagen, verzichten dann auf so eine Verbandsprüfung.
Also würdest du sagen, wenn ich meinen Hund gut auf Drückjagd eingejagt habe, brauche ich eigentlich wenig Vorbereitung für die Prüfung? Dann ist eigentlich schon das meiste, in dem Hund drin.
Definitiv, man muss vielleicht ein bisschen gucken, durch die Drückjagden werden ja einige Hunde sehr freigeflüglich, so wenn ich das mal so sagen darf, und werden ein bisschen freier in dem Jagdverhalten. Also da muss man vielleicht bei dem einen oder anderen mal aufpassen, dass er sich nicht zu frei fühlt und trotzdem irgendwie in diesem Gehorsamsmodus bleibt und in dieser Führigkeit mit seinem Hundeführer noch bleibt. Bei anderen Rassen oder bei anderen Hundeführern ist das vielleicht gerade genau das Gegenteil, gerade weil sie zusammen mit ihrem Hundeführer jagen und gute Erfahrung zusammen mit dem Hundeführer gemacht haben, jagen sie umso besser. Also das muss man immer so ein bisschen gucken. Ich, wie gesagt, finde es eine ganz, ganz angenehme Prüfung als Verbandsprüfung, die da entwickelt worden ist, um dem Hund eine Verbandsprüfung auszusetzen und ihn halt für die Stöberarbeit und dann für die Drückjagden einzusetzen.
Ja, supi. Okay. Was so schiefgehen kann aus Gründen, die Gründe, aus denen ich durchfallen kann, was du jetzt eben schon gesagt hast, wäre eben das Zeitlimit, dass mein Hund tatsächlich überhaupt nicht annähernd in dem Zeitlimit zurückkommt, als Standschnaller eine Stunde und als Durchgeher eine halbe Stunde. Vielleicht anschneiden, vielleicht Unruhe beim Standtreiben oder eben, dass er überhaupt gar nicht mehr leinenführig ist. Oder das sind so die Punkte, an denen ich gucken sollte, trainieren sollte und
Definitiv. Also die Hundeführer, die zur Verbandsstöberprüfung fahren, sind sich ja bewusst, dass ihr Hund stöbern will. Also da fallen die wenigsten Hunde durch. Es mangelt dann wirklich genau an dem Zeitlimit oder an den Abrichtefächern, diesen Gehorsamsfächern.
Wie ist die Schwierigkeit? Also wenn ich jetzt tatsächlich auf eine Prüfung fahre, ein paar hundert Kilometer entfernt, dass dann komplett anderes Wild da ist, als mein Hund vielleicht kennt im normalen Jagdbetrieb. Also macht das einen Unterschied? Die Wilddichte oder auch andere Wildarten, dass er da vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen überrascht ist oder dadurch eben auch Schwierigkeiten zustande kommen?
Eigentlich habe ich das so noch nicht erlebt, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab, weil die meisten Hunde hier in unseren Breitengraden eigentlich fast alles gewohnt sind an Wild. Der eine oder andere ist bestimmt vielleicht auch vorher ins Schwarzwildgatter gefahren, dass die Hunde schon mal ein Stück Schwarzwild gesehen haben. Und die stehen ja bei uns nicht plötzlich vor einem riesen Elche oder so. Also eigentlich würde ich mir da, was das angeht, gar keine Sorgen machen und habe das selber auch noch nicht erlebt.
Okay. Also würdest du sagen, man braucht auch nicht unbedingt, jetzt muss auch nicht unbedingt zu einem Trainer gehen, um das vorzubereiten oder braucht da einen strengen Trainingsplan? Das ist eigentlich so eine recht, also eine Prüfung, die so aus dem Jagdbetrieb und aus der Anlage des Hundes ganz gut zu bestehen ist.
Definitiv. Also die Genetik eines Jagdhundes bringt das Verhalten des Suchens, des Stöberns ja schon mit sich. Natürlich muss der ein oder andere mal rangeführt werden, dass er sich vielleicht weiter vom Hundeführer löst, dass er vielleicht ein bisschen eigenständiger wird, der Hund, dass er das vielleicht auch im Zusammenhang, dass andere Hunde da sind, lernt, dass man nicht einfach hinter irgendwelchen anderen Hunden hinterherrennt, sondern dass es hier um Wild geht. Aber das ist alles, da kann man definitiv seinen Hund vorbereiten dafür, bedarf aber jetzt nicht 2 Jahre Vorbereitung. Also da sollte man sich wirklich keine Sorgen machen.
Okay. Können so Dinge passieren, wie mein Hund schließt sich dann irgendeiner anderen Meute an? Also wenn ich jetzt die Prüfung in einer laufenden Jagd habe eben, dass da vielleicht irgendwie eine andere Gruppe vorbeikommt, der Hund schließt sich da einfach an und geht mit oder so. Das wäre ja auch denkbar ungünstig irgendwie.
Natürlich kann das Risiko bestehen, wenn während einer Drückjagd solche Sachen passieren. Aber auch da haben wir ja immer die Einschätzung der Richter und das Zeitlimit. Also das sollte bitte immer individuell gewertet werden, wie gerade da, in der Regel sind ja die einzelnen Jagdgruppen, Durchgehgruppen so weit auseinander, dass das eigentlich nicht unbedingt passieren sollte. Und dann ist das meiner Meinung nach wirklich eine Ermessenssache auch der Richter vom Ablauf, was da vor Ort vorgefallen ist.
Okay, also im Grunde kann man sich erstmal darauf einstellen, dass das räumlich so gut aufgeteilt ist, dass das eher nicht vorkommt.
Definitiv.
Okay. Ja, ich denke, das war's soweit zur Verbandsstöberprüfung schon. Hast du noch irgendwas in dem Zusammenhang? Ist es eine interessante Prüfung? Sollten die vielleicht mehr Menschen ablegen?
Also ich persönlich finde, was die Prüfung angeht, muss halt immer Gelände da sein. Ich finde es eine super Prüfung während der Drückjagdzeit. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass einige Verbände das halt nicht so anbieten, obwohl die Drückjagd nun eh stattfindet. Also dann kann man sowas nebenbei ja nun auch gut laufen lassen. Und meiner Meinung nach könnte das wirklich ein bisschen mehr stattfinden. Aber leider ist auch manchmal das Interesse bei den Hundeführern, wie ich schon gesagt habe, weil die meisten machen dann einfach nur eine Brauchbarkeit und dann haben die leider auch nicht mehr das große Interesse daran, diese Prüfung auch noch durchzuführen. Also mir geht es immer wieder darum, vielen Dank an die Revierinhaber, an die Förster, die für sowas ihre Gelände zur Verfügung stellen und uns Hundeführern diese Prüfung ermöglichen. Letzten Endes haben die auch was davon. Im Nachhinein haben sie fertig geprüfte Hunde, die sie im Jahr drauf oder noch in diesem Jahr natürlich direkt dann mit einsetzen können.
Sehr schön. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere berufen, sich im nächsten Jahr zu einer Verbandsstöberprüfung anzumelden, wenn er den Beitrag hier gehört hat.
Genau.
Sind wir mal gespannt.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wenn was ist, hören wir uns.
Danke, gleichfalls.
Tschüss.
Ciao.